Herzlich willkommen bei KFB Predigt Online. Wir wünschen dir Gottes Segen beim Hören. Wenn du irgendwelche Fragen hast oder Kontakt suchst, dann melde dich einfach unter office@kf-bruchsal.de.
Ja, ich freue mich, dass ich heute hier sein kann, wie fast jeden Sonntag. Und für mich ist es ein Novum, ich darf predigen, hier in der KFB zum ersten Mal. Ich habe gedacht, ich sage vielleicht 2, 3 Sätze, wie ich so eine Predigt vorbereite, einfach damit Missverständnisse nicht aufkommen. Das eine ist, ich lasse mir gerne einen Text nennen. Das hilft mir, mich zu konzentrieren und das auszuarbeiten, was wirklich dran ist. Und dann frage ich, was will Gott mir sagen durch den Text? Und meine Hoffnung ist, dass das, was ich verstanden habe, dass es auch euch weiterhilft. Und aus der Erfahrung heraus ist es so ein Text, ich meine, wir haben hier ein großzügiges Zeitfenster von 50 Minuten, habe ich im Ablaufplan gesehen. Aber trotzdem kann man nie alles betrachten. Also oftmals ist es so, dass man eine Auswahl treffen muss, und deswegen ist mir wichtig, wenn jetzt euch irgendwelche Ergänzungen vorkommen oder ihr sagt, oh, das sehe ich aber anders, dann freue ich mich darauf, mit euch nachher auch ins Gespräch zu kommen. Für heute ist es so, wir haben einen Text, der eine wunderbare Zusage enthält. Ich blende ihn gleich ein, ihr dürft mitlesen. Und trotzdem ist es wichtig, den Zusammenhang zu betrachten, zu schauen, in welche Zeit hinein, in welche Zielgruppe ist dieser Text geschrieben. Und ich möchte dann den Versuch wagen, mit euch zu überlegen, was kann uns das heute bedeuten? Jetzt schauen wir uns den Text zunächst einmal an. Ich gucke mal, ob es funktioniert. Es geht. Okay. Ich habe die Schlachterübersetzung verwendet und habe ihn euch eingeblendet. Aus Jeremia 29 ab Vers 11. Denn ich weiß, was für Gedanken ich über euch habe, spricht der Herr. Gedanken des Friedens und nicht des Unheils, um euch eine Zukunft und eine Hoffnung zu geben. Und ihr werdet mich anrufen und hingehen und zu mir flehen, und ich will euch erhören. Ja, ihr werdet mich suchen und finden, wenn ihr von ganzem Herzen nach mir verlangen werdet. Und ich werde mich von euch finden lassen, spricht der Herr. Und ich werde euer Geschick wenden und euch sammeln aus allen Völkern und von allen Orten, zu denen ich euch verstoßen habe, spricht der Herr. Und ich werde euch wieder an den Ort zurückbringen, von dem ich euch weggeführt habe. Soweit der Text. Und ich möchte gern zunächst die historische Situation ein bisschen erläutern. Und ich muss ganz ehrlich sagen, während der Vorbereitung war ich fasziniert und habe gedacht, boah, in dem Zusammenhang. Aber ich nehme euch mit hinein. Auf den ersten Blick sind diese Zusagen, die Jeremia im Auftrag Gottes an das Volk Israel gibt, gut, das hört sich ja gut an. Und jetzt schauen wir mal in die konkrete Situation hinein, und dann kommen doch Zweifel, ob wir es vielleicht zu schnell und zu einfach verstehen. Also das war eine Zeit, die Könige von Juda sind in den politischen Wirren der Zeit hin und her gerissen zwischen verschiedenen Verbündeten. Die Assyrer, die Babylonier, die Ägypter. Und vom Weltreich Babylon wurde das Königreich Juda zu dieser Zeit schon unterworfen. König Jojakim führte einen Aufstand gegen das babylonische Reich, und die Verbündeten Babylons schlagen Jojakim vernichtend. Sein Sohn Jojachin wird dann neuer jüdischer König. Und Jojachin hört nicht auf Gott und auch nicht auf die Warnungen der Propheten, sondern er entscheidet selbst, er entscheidet eigenmächtig. In 2. Könige 24 ist angegeben, er tat, was böse war in den Augen des Herrn, ganz wie sein Vater es getan hatte. Also die Führung des Volks ist eigentlich durchgefallen. Aber auch im Volk, der geistliche Zustand ist besorgniserregend. Das Glaubensleben im Tempel und im Volk ist fast zum Erliegen gekommen und fast nur noch in Äußerlichkeiten wahrnehmbar. Es gibt einen großen geistlichen Verfall, und für Jeremia ist es die logische Folge und auch die Strafe von Gott. Als Nebukadnezar II. Wegen des Aufstands vom Jojakim erneut Jerusalem belagert, der hat da schon gar nicht mehr gelebt, das dauert immer ein paar Monate, bis die Kriegsvorbereitungen getroffen sind, geht Jojachin dem Angreifer entgegen und lässt sich gefangen nehmen. Also er kapituliert und überlässt damit sein Volk sich selbst. Er ist 3 Monate und 10 Tage im Amt. Und dann war es das auch schon wieder. Und in der Folge wird das Königreich Juda mit der Hauptstadt Jerusalem im Jahr 597 vor Christus vom babylonischen König Nebukadnezar II. Erobert. Der setzt dann noch einen Marionettenkönig als Verwalter von Juda ein, den Zedekia. Der wagt einen Aufstand gegen Babylon und wird 586 vor Christus in Babylon hingerichtet. Und ab dieser Zeit sind die Juden führungslos. Das Königreich Israel ist bereits 150 Jahre vorher ungefähr von den Assyrern ausgelöscht worden. Und jetzt verschwindet auch das Königreich Juda von der Landkarte. Und damit alle staatlichen Strukturen der Juden. Erst 1948, also ungefähr 2.500 Jahre später, bekommen die Juden mit dem Staat Israel wieder einen eigenen Staat. Und in der Zwischenzeit lebten sie unter verschiedenen Herrschern in der Region oder verstreut in die Welt. Zurück zu Nebukadnezar. Der Nebukadnezar II., der hat sich gedacht, wie kann ich das machen, dass die Juden nicht wieder aufmüpfig werden? Und hat in 3 sogenannten Deportationswellen, das heißt, er hat in 3 Jahren, 597 vor Christus, 586 vor Christus, 582 vor Christus, insgesamt circa 10.000 Personen nach Babylon ins Exil verschafft. Soldaten, Handwerker, die Schlosser werden separat genannt, sowie die führende politische und geistliche Oberschicht des Volks. Darunter waren auch Namen, die wir aus anderen Zusammenhängen kennen, wie zum Beispiel Daniel, Schadrach, Meshach, Abednego. Die gehörten zur Oberschicht. Übrig blieben nur einfache Juden ohne besondere Ausbildung und Verantwortung in Jerusalem und Umgebung. Und die konnten sich nicht organisieren, um das Land Israel wieder aufzubauen. Das ist die grundsätzliche politische Situation. Im Exil in Babylon treten nun Propheten auf, die die Juden mit schönen Reden beeindrucken wollen. Falsche Propheten, die sagen, Gott will ja nur das Beste für sein Volk. Und deswegen wird es hier nicht lang, das Exil wird nicht lange sein, sondern ganz bald dürfen wir schon wieder zurück in unser Volk und Gott segnet uns. Diese Botschaften entspringen eigenen Wünschen und Träumen, werden dankbar angehört, aber sie entsprechen leider nicht Gottes Wort. Jeremia gehört nun zu den Juden, die in Jerusalem und Umgebung geblieben sind und nicht umgesiedelt wurden. Und er schreibt einen Brief an die Gemeinde im Exil, hier in Kapitel 29, das ist in Briefform verfasst, das steht auch vorne dran, und er widerspricht diesen falschen Propheten heftig. Er sagt nämlich, es ist Gottes Plan, dass sich das Volk Juda im Exil in Babylon aufhält und dass es sich besinnt und zu Gott zurückkehrt. Und dazu hat Gott eine Zeit gesetzt, nämlich 70 Jahre. Also nicht ganz bald, sondern ein bisschen länger. Geduld ist gefragt. Und während dieser 70 Jahre hat Gott Aufträge für sein Volk im Exil. Und das steht direkt vor unserem Text. Und damit wir es richtig verstehen, würde ich das gern noch lesen aus Jeremia 29, 4 bis 9. So spricht der Herr der Heerscharen, der Gott Israels, zu allen Weggeführten, die ich von Jerusalem nach Babel weggeführt habe. Baut Häuser und wohnt darin. Pflanzt Gärten und esst ihre Früchte. Nehmt Frauen und zeugt Söhne und Töchter. Und nehmt Frauen für eure Söhne. Und eure Töchter gebt Männern zur Frau, damit sie Söhne und Töchter gebären, damit ihr euch dort mehrt und eure Zahl nicht abnimmt. Und sucht den Frieden der Stadt, in die ich euch weggeführt habe, und betet für sie zum Herrn. Denn in ihrem Frieden werdet auch ihr Frieden haben. Denn so spricht der Herr der Heerscharen, der Gott Israels, lasst euch nicht täuschen von euren Propheten, die unter euch sind, noch von euren Wahrsagern. Hört auch nicht auf ihre Träume, die ihr euch träumen lasst. Denn sie weissagen euch falsch in meinem Namen. Ich habe sie nicht gesandt, spricht der Herr. Das ist jetzt für die Exilanten ziemlich hart. statt die Erwartung zu bestätigen, dass alles nicht so schlimm ist und es bald wieder nach Hause geht, fordert Jeremia sie auf, sich mit der schwierigen Situation im Exil zu arrangieren und geduldig abzuwarten, bis Gott handelt. So ein Haus ist verhältnismäßig schnell erbaut. Ein Garten angelegt, das geht auch relativ schnell. Einen Ehepartner zu suchen und Kinder zu bekommen, da ist plötzlich schon von einer ganzen Generation die Rede. Und das Gleiche für die Kinder zu tun, also der Jeremia redet von mehreren Generationen, die jetzt im Exil bleiben werden, bevor Gott sein Volk wieder nach Hause bringt. Geduld ist gefragt. Glänzende Aussichten? Zunächst mal wohl eher nicht. Erst nach dieser Durststrecke wird sich Gott dem Volk Juda wieder annehmen und sein gutes Wort, das er vorher versprochen hat, nämlich sie nach Jerusalem zurückzubringen, auch an Juda erfüllen. Das steht direkt vor unserem Text in Vers 10. Die Propheten Esra und Haggai berichten über die Rückkehr und den Wiederaufbau des Tempels. Das war ungefähr 517 vor Christus. Der Prophet Nehemia schildert den Wiederaufbau der Stadtmauer kurz danach. Und trotzdem möchte ich jetzt zweitens sagen, verlässliche Zusage. Warum ist Gott so hart? Für die Israeliten, für die Judäer, das wäre doch viel einfacher gewesen. Gleich wieder zurück. Liebt er sein Volk nicht mehr? Jeremia stellt es dar, es geht hier um Schuld. Es geht um Schuld des Volkes und seiner Könige. Bereits in Jeremia 25,11 kündigt Jeremia an, dass die Juden dem König von Babel 70 Jahre werden dienen müssen, weil sie fremde Götter angebetet haben, wegen, Zitat, der Bosheit ihrer Taten und der Nichtbeachtung der Propheten. Mit anderen Worten, Gottes Volk hat sich völlig von Gott entfernt. Und mit dieser Auszeit im Exil bezweckt Gott, dass die Juden ihn wieder suchen, dass sie neu die Verbindung mit ihm aufbauen. Und in diese Aussicht hinein trifft unser heutiger Text, Vers 11, denn ich weiß, was für Gedanken ich über euch habe, spricht der Herr, Gedanken des Friedens und nicht des Unheils, um euch eine Zukunft und eine Hoffnung zu geben. Man könnte es andersrum sagen, Gott hätte allen Grund gehabt, das Volk der Juden jetzt endgültig auszulöschen. Sie haben in keiner Weise so gelebt, dass man sie als Gottes Volk hätte erkennen können. Weder die Führung des Volks noch das Volk selber haben Gottes Gebote ernst genommen oder den Bund mit ihm gehalten. Menschlich gesehen ist da eine endgültige Trennung eigentlich der einzige Weg. Es funktioniert nicht. Tatsächlich gibt es hier im Verhältnis zwischen Gott und seinem Volk auch einen Einschnitt. Es gibt ab dieser Stelle kein eigenes Staatsgebiet mehr, keine Könige. Und damit auch keinen Schutz vor Feinden. Aber Gott ist anders. Obwohl die Juden das verdient hätten, dass er sich endgültig von ihnen trennt, setzt er eine Zeit der Besinnung im Exil. Er gibt sein Volk nicht auf. Er hat Gedanken des Friedens und nicht des Unheils, um ihnen eine Zukunft und eine Hoffnung zu geben. Wörtlich steht da wohl, ein letztes Ende und eine Hoffnung zu geben. Und damit ist jetzt Gottes Signal, diese notwendige Zeit der Besinnung ist nicht das Letzte. Die Vertreibung ist nicht unbegrenzt, obwohl das Volk das verdient hätte. Es kommt ein anderes Ende, das mit einer großen Hoffnung verbunden ist. Und die Begründung steht in unserem Text. Denn ich habe Gedanken des Friedens und nicht des Leides. Gott kündigt die Rückführung in die Heimat an. Nach Ablauf der 70 Jahre sollen die Juden wieder in ihr Land zurückkehren. Dass Gott Wort gehalten hat, sehen wir an der Geschichte Israels und an den Berichten im Propheten Haggai, Esra, Nehemia. Also doch glänzende Aussichten. Eine Errettung aus der Trennung von Gott. Aber diese glänzenden Aussichten nicht nach dem Willen des Volkes, ganz einfach und schnell, sondern nach dem Willen Gottes. Diese Aussichten sind trotzdem ein unverdientes Geschenk. Heute bezeichnen wir es als Gnade. Und diese Aussichten sind bei Jeremia verknüpft mit einem Rahmen. Ich möchte nochmal Vers 12 bis 14 lesen. Habe ich es auf der Folie? Nein, noch nicht. Ich lese es euch vor. Und ihr werdet mich anrufen und hingehen und zu mir flehen und ich will euch erhören. Ja, ihr werdet mich suchen und finden, wenn ihr mich von ganzem Herzen nach, wenn euch nach ganzem Herzen nach mir verlangen wird. Und ich werde mich von euch finden lassen, spricht der Herr. Und ich werde euer Geschick wenden und euch sammeln aus allen Völkern von allen Orten, zu denen ich euch verstoßen habe, spricht der Herr. Und ich werde euch wieder an den Ort zurückbringen, von dem ich euch weggeführt habe. Es wird beschrieben, Gottes Volk kehrt um zu Gott. Die Juden beginnen wieder mit Gott in persönlichen Kontakt zu kommen, Gott anrufen, hingehen, flehen. Das erfordert, sich wieder vertrauensvoll an ihn zu wenden, an den, der die Geschicke in der Hand hat, der die Macht hat, Dinge zu verändern. Es bedeutet, sich auf Gott hinzubewegen, das, was bedrückt, anzusprechen und auszusprechen und nicht nur einmal. Ich weiß nicht, diejenigen, die Kinder haben oder selber mal waren, die wissen das vielleicht, wie das geht, wenn ein Kind seine Eltern anfleht, etwas Bestimmtes zu tun, zu kaufen, zu machen, einen Urlaub zu machen oder was auch immer. Die sagen nicht, oh bitte Papa, und dann gehen sie wieder. Du lachst, Jens. Ist das bei euch genauso gewesen wie bei uns? Dann heißt es, oh bitte. Ob bitte, aber da, und dann kommen Argumente und dann wird gesagt, wie glücklich man wäre und das ist das, was Flehen ausmacht. Vertrauensvolle, viele Wiederholungen, wie bei den Kindern. Und dann wird geschildert, Gott will auf sein Volk hören, trotz der Schuld, die das Volk auf sich geladen hat, trotz der Entfernung, in die das Volk sich hineinbegeben hat. Gott hat trotzdem Gedanken des Friedens über sein Volk und nicht Gedanken des Leides. Oh, was für ein gnädiger Gott. Und in Vers 13 bekräftigt Jeremia nochmal, worum es geht. Gott zu suchen und von ganzem Herzen nach ihm zu verlangen. Wieder in die beschädigte Beziehung zu Gott einzutreten. Gott, der auf sein Volk wartet, nicht länger warten zu lassen. Das ist das Entscheidende. Die falschen Propheten haben im Exil prophezeit, oh, alles nicht so schlimm. Ich sage es jetzt mal, wie es vielleicht heute gesagt würde. Der liebe Gott macht Schwamm drüber. Alles wird gut, er wird euch sehr bald nach Hause führen. Die falschen Propheten haben die Schuld, die das Volk Gottes auf sich geladen hat, unterschlagen und Gottes Handeln von den Wünschen des Volks abhängig gemacht. Jeremia nennt die Ursache beim Namen. Er sagt, wegen der Schuld seines Volkes ist die Situation so, wie sie ist. Und trotz der Schuld kommt Gott seinem Volk entgegen und schenkt eine gnädige Vergebung und er schenkt Zukunft und Hoffnung. Die falschen Propheten sehen Gott als Erfüller der Wünsche. So wie ein Automat, Wunsch rein, Erfüllung raus. Jeremia sieht Gott als einen Gerechten, als einen richtenden Gott, der aber trotzdem zu seinem Volk gnädig ist und trotz allem sein Volk durch die Schwierigkeiten begleiten will. Das Besondere ist, selbst im Exil, in dieser Strafe, die Gott hier ausgesprochen hat, ist Gott seinem Volk so nah, dass das Volk zu ihm rufen kann. Das hat sogar damals ohne Handy funktioniert. So nah ist Gott. Welches Gottesbild hast du? Jeremia zeigt dem Volk im Exil einen gerechten und einen liebenden Gott, der vergibt und trotz allem in Beziehung zu seinem Volk sein will. Das Wesentliche scheint hier nicht die Heimkehr ins eigene Land zu sein, sondern Gott wieder neu zu begegnen, ihn zu suchen und zu finden. Und das ist als eindeutige Zusage enthalten. Ich will es nochmal betonen, welche Zeitform dort steht. Ja, ihr werdet mich suchen und finden, wenn ihr von ganzem Herzen nach mir verlangen werdet. Und ich werde mich von euch finden lassen, spricht der Herr. Also der Zusammenhang zwischen Suchen und Finden ist eigentlich klar. Aber der Jeremia formuliert es nicht als Bedingung. Also wenn ihr Gott genug suchen werdet, dann wird er sich von euch finden lassen, sondern er beschreibt, was Gott in seinem Überblick über Raum und Zeit schon vorher weiß. Es wird so sein, dass in der Zeit ihr mich suchen werdet und ich mich von euch finden lasse. Ich finde, es nimmt auch ganz viel Leistungsdruck. Gott weiß es in seiner Allwissenheit. Und er stellt es den Kindern, seinen Kindern, den Kindern Israel in Aussicht. Das ist eine Vorausschau durch einen gnädigen und persönlichen Gott. Und das scheint die Hauptsache zu sein. Und neben dieser Hauptsache verspricht Gott noch mehr. Ich werde euer Geschick wenden und euch sammeln aus allen Völkern und von allen Orten, zu denen ich euch verstoßen habe, spricht der Herr. Und ich werde euch wieder an den Ort zurückbringen, von dem ich euch weggeführt habe. Also er verspricht eine handfeste Verbesserung der Situation des Volkes. Geschick wenden. Er verspricht, dass die Juden aus allen Völkern und allen Orten des Exils, warum redet ihr hier von allen Völkern und allen Orten? Es geht doch um das Exil in Babylon. Also das heißt, diese Zusage geht noch darüber hinaus, dass er die zurückbringt in das Land und dass sie gesammelt werden. Und wenn wir in die Geschichte reinschauen, so ungefähr 70 Jahre später hat der König Kyros von Persien das babylonische Reich besiegt und platt gemacht. Und die Juden konnten in das ihnen zugesagte Land zurückkehren, haben Tempel und Stadtmauer wieder aufgebaut und damit im fremdregierten Land wieder so ein bisschen Schutz erhalten und Heimat. Tatsächlich wurde ca. 600 Jahre später in Bethlehem ein Jesus von Nazareth geboren. Ich weiß nicht, bei mir hat es ein bisschen geklingelt bei Zukunft und Hoffnung. Der seinem ganzen Volk und darüber hinaus auch uns eine Zukunft angeboten hat, weil er Vergebung durch seinen Tod am Kreuz erwirkt hat und Hoffnung angeboten hat, weil er gezeigt hat, dass der Tod nicht das Letzte ist, sondern dass wir uns auf eine wunderbare Zukunft bei Gott im Himmel freuen dürfen. Tatsächlich wurde 1948 der Staat Israel wieder gegründet und Juden aus ganz vielen Ländern der Welt sind zurückgekehrt in diesen neuen Staat. Nach jahrhundertelanger Zerstreuung der Juden in aller Herren Länder sind im 20. Jahrhundert zahllose oder zahlreiche Juden nach Israel eingewandert. Und ungefähr 50 Jahre vorher hätte das noch keiner für möglich gehalten. Außer den frommen Juden, die Gottes Wort wörtlich nahmen. In der Bibel gibt es zusätzlich Hinweise darauf, dass Gott seinem Volk nicht nur die unmittelbare Rückkehr aus Babylon versprochen hat, sondern diese Zusage auch für die Zukunft gilt, dass die Juden aus allen möglichen Ländern nach Israel zurückkehren. Also ein Beispiel, Hesekiel 36, da steht keine konkrete Zeitangabe, aber in Vers 28 verspricht der Prophet, und ihr sollt in dem Land wohnen, das ich euren Vätern gegeben habe, und ihr sollt mein Volk sein, und ich will euer Gott sein. Was sehen wir daran? Gottes Zusagen gelten und sind verlässlich. Über den ersten Anschein hinweg, der vielleicht schwierig ist, vielleicht gar nicht so gut aussieht, aber Gottes Zusagen gelten. Und jetzt will ich einen dritten Punkt noch anfügen. Das ist nämlich die Frage, was sagt uns das heute? Hilfen für heute. Das ist gefährlich, weil dieses Wort von Gott damals in eine ganz bestimmte, konkrete Situation hineingegangen ist. Und wir können jetzt nicht alles übertragen. Aber wir können Eigenschaften Gottes sehen, die uns vielleicht heute weiterhelfen. Wir können vielleicht Vorbilder sehen im Verhalten, die uns heute weiterhelfen. Gott sagt zu seinem Volk, und wenn wir zu Gottes Kindern gehören, gilt der Vers 11 sicherlich auch uns. Denn ich weiß, was für Gedanken ich über euch habe. Gedanken des Friedens und nicht des Unheils, um euch eine Zukunft und eine Hoffnung zu geben. Ich sage es jetzt mal so persönlich. Ich habe mich manchmal so gefühlt, vielleicht geht es euch auch so innerlich wie im Exil. Ohne Heimat, ohne Perspektive, vielleicht trennt dich deine Schuld von Gott. Vielleicht machst du dir Sorgen um Gottes Volk, nicht nur in Israel, sondern auch hier in Deutschland. Vielleicht auch Sorgen um deine Gemeinde. In gewisser Weise sind wir vielleicht als Gemeinde auch gerade im Exil. So ohne eigenes Haus zu Gast in einem fremden Gemeindehaus. Wenn ich aus dem Text für mich persönlich etwas ableiten kann, dann sind es drei Sachen. Das erste ist, Gott geht es offensichtlich nicht in erster Linie um die äußeren Umstände, um Länder oder Häuser. In erster Linie geht es ihm darum, Gemeinschaft mit seinen Leuten zu haben. In der schwierigen Situation der Juden damals war es sein Ziel, ich bin ein bisschen hinterher mit dem Schalten, gell? War es sein Ziel, dass sein Volk näher zu ihm kommt. Ihn als Gott anerkennt, mit ihm redet und zu ihm fleht. Und dazu hat er das Leid seines Volkes, das durch die Abwendung des Volks Gott gegenüber verursacht wurde, zugelassen. Kann es sein, dass Gott auch heute schwierige Situationen im persönlichen Leben, vielleicht auch in der Gemeinde zulässt, damit wir ihm näher kommen? damit wir ihn als großen Gott über dem Allen wahrnehmen und ihn suchen und anflehen? Kann es auch sein, dass er uns auch heute Zukunft und Hoffnung geben will, die nicht aus unseren Möglichkeiten, sondern aus seinen Zusagen gespeist ist? Dass er damit aufzeigt, dass er derjenige ist, der allein Zukunft und Hoffnung geben kann und nicht unsere eigenen Wünsche oder Leistungen? Ein zweites, was ich lernen will, Gott ist für sein Volk da, auch wenn es unter den äußeren Umständen leidet. Gott ist da und ansprechbar, auch im Exil. Er bricht den Kontakt zu seinen Kindern nicht ab, auch dann, wenn sie es verdient hätten. Gott ist offensichtlich ein vergebender, gnädiger Gott, der sich gerne von seinen Kindern suchen und finden lässt. Ein Gott, der eingreift zum Besten seiner Kinder, der Gebete erhört und hört. Oh, darauf will ich vertrauen in meinem persönlichen Leben, in meiner Familie, in meinem Beruf und auch in meiner Gemeinde. Ich glaube, das gilt auch für uns als KFB. Gott bleibt ansprechbar und er ist mächtig, trotz aller Schwierigkeiten, in denen wir stehen. Und ein drittes, Gott hat die Situation der Juden im Exil wunderbar verändert, aber nicht sofort. Da war Geduld notwendig. Und ich fürchte, dass Geduld auch heute für uns notwendig ist, weil Gottes Fahrplan gilt und nicht unsere Wünsche. Wir hätten es gern schnell. Aber ich habe mir gedacht, ich will mich darauf einlassen und die Geduld nicht verlieren. In dem Text wird beschrieben, wie in Israel in der Zwischenzeit das Leben Platz gefunden hat. Häuser bauen, Gärten pflanzen, heiraten, Kinder bekommen, Enkel aufziehen. Da war ganz schön viel Geduld notwendig. Aber das war keine ohnmächtige, zwangsweise Geduld, sondern das war eine gefasste, erwartungsfrohe Geduld in dem Vertrauen, dass Gott zu seinen Zusagen steht. Also mir persönlich hilft das auch in vielen Fragen, auch wie es mit unserer KFB weitergeht, in welchem Raum wir künftig Gottesdienste abhalten, welche Leitung wir bekommen werden, dass ich da gelassen bleiben kann, weil Gott einen guten Plan hat. Und dieser Plan folgt seinen Gedanken über seine Gemeinde. Nicht unseren Gedanken, aber seine Gedanken sind toll. Gedanken des Friedens und nicht des Unheils, um euch eine Zukunft und Hoffnung zu geben. Wie das genau aussieht, kann ich nicht sagen. Habe ich keine Ahnung. Aber ich kann auf Gottes Zusagen vertrauen. Und das wünsche ich mir, dass wir das im Vertrauen gemeinsam erfassen und geduldig weitergehen können. Ich möchte gerne beten. Lieber himmlischer Vater, ich danke dir für dein Wort. Ich danke dir für die vielfältigen Zusagen, die du uns in diesem Wort gegeben hast. Ich danke dir für deine Gegenwart, auch in der Zeit, wo wir darauf warten, dass Zusagen eintreffen oder wo wir keinen Plan haben, wie es weitergehen soll. Du bist da, du wartest auf uns, du möchtest, dass wir uns dir zuwenden und dich suchen, dass wir mit dir reden und flehen. Danke, dass wir in dieser Zeit dir nahe kommen können. Und ich danke dir, dass du da bist und dass du uns begegnen möchtest. Vielen Dank für deine guten Gedanken über uns. Amen.